Ich muss zu den Getränken noch kurz sagen, auf besondere Bitte der Tontechnik, also mit den Getränken, das sei eventuell problematisch mit dem Ton. Ich gebe das mal so weiter. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Also
nicht keine, so laut keine Flaschen unterm Stuhl umschmeißen. Das war, glaube ich, vor allen Dingen der
Punkt. Jetzt noch schnell.
Das ist Coalition Aircraft.
Rückhaltung in der Außen- und Sicherheitspolitik.
Es geht um Abschreckung, Wirksamkeit und Einsatzfähigkeit.
Eine Zeitenwende.
Willkommen bei Sicherheitshalber, dem Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München.
Und Carlo Masala auch von der Universität der Bundeswehr in München.
Diese Folge zeichnen wir auf am 19. April 2024. Und wir sind heute Abend live in Leipzig im Kupfersaal. Und nicht nur wir, sondern Phoenix schaut zu, zeichnet das auf, strahlt es aus. Deswegen auch ein herzliches Willkommen an die FernsehzuschauerInnen von Phoenix, die das am Sonntag danach sich anschauen können. Folge 83, meine Güte. So weit sind wir schon gekommen.
So alt wie du.
Das kennen natürlich die, die länger dabei sind, diese
bösen Spitzen aus der Ecke.
Gehaltvollen Beiträge von Carlo. Gut. Trotzdem werden wir etwas ernster mit unserem Thema werden müssen. Wir haben ein bisschen die Überschrift drüber gesetzt, was wäre, wenn, und schauen uns ein paar Szenarien an, sicherheitspolitische Szenarien, die wir alle vielleicht vor Augen haben, die uns alle nicht richtig glücklich stimmen, aber die wir uns eben anschauen müssen, um damit umgehen zu können und einfach eine Einschätzung haben zu können, was möglicherweise auf uns zukommt. Stichworte wären da Trump, Trump und die NATO, eine europäische Bombe. Wie wehrhaft sind wir überhaupt? Ja, wir würden anfangen mit einem Thema, das sich angesichts der täglichen Meldungen aus der Ukraine aufdrängt, gerade aufgrund der Entwicklung in jüngster Zeit, mit den immer lauter werdenden, eigentlich man muss schon fast sagen, Hilferufen, zu wenig Munition, zu wenig Lenkflugkörper für die Flugabwehr, zu wenig Unterstützung aus dem Westen und damit auch die inzwischen realistischer scheinende Einschätzung oder Frage als noch vor einem Jahr, was wäre, wenn Russland den Krieg gewinnt? Was wäre dann, Carlo?
Also die Frage ist, was das bedeuten würde, wenn Russland den Krieg gewinnt. Und ich definiere das jetzt einfach mal. Russland gewinnt den Krieg dann, wenn es auf dem Territorium, das es erobert hat, sich dauerhaft festsetzt, zum Beispiel. Das sind momentan so 19-20% der Ukraine. Angesichts der Situation im Osten können wir nicht ausschließen, dass es irgendwie 21 oder 22% werden. Aber Russland setzt sich da dauerhaft fest. Egal jetzt, ob das am Ende in einem Vertrag festgehalten wird als Demarkationslinie oder ob das sozusagen einfach nur ein Stillstand ist, der sich dauerhaft hält. Das würde jetzt erstmal das Szenario sein, Russland gewinnt.
Kann ich da schon mal dazwischen gehen?
Klar.
Ich halte es selber nicht für sehr wahrscheinlich, aber wenn wir jetzt schon was wäre, wenn machen, dann müssten wir uns, glaube ich, auch fragen, was noch passieren könnte. Und im Grunde beobachten wir ja zwei Dinge gerade, insbesondere im Osten hinter Avdiivka, hinter Bachmut und so, sind die Russen stark in der Vorderhand, üben massiven Druck auf die ukrainischen Linien aus. Und die Probleme, du hattest es kurz angedeutet, auch Munition und so weiter, die sind ja allen bekannt, ne? Also diese 1:5, zum Teil 1:10 Verhältnisse bei den Artilleriegranaten etc. Was wäre, wenn es doch gelingt, den Russen da einen wirklichen Durchbruch zu erzielen und vielleicht unter Umständen noch mehr Territorium wieder besetzt würde? Also auch das muss man im Grunde mitdenken. Ich will das nur in den Raum stellen, ich sag nochmal.
Das hast du gerade gesagt. Noch mehr Territorium nachher zu gewinnen.
Ja, so 19-20%, da sind sie jetzt.
Da sind sie jetzt und ich habe gesagt 21-22%. Okay. Also sozusagen, sie kriegen den Durchbruch, sie kriegen den ganzen Donbass, sie kriegen Odessa, sie schneiden sozusagen die Ukraine komplett vom Zugang zum Wasser ab.
Kharkiv, es gibt angeblich den Befehl, bis zum 9. Mai, bis zur Siegesparade und so weiter, Kharkiv zurückzuerobern zu haben. Also So weit muss man schon mal denken, ja. Also ich glaube, Kiew wäre dann immer noch in weiter Ferne.
Richtig.
Und wir sehen ja auch, wie den Russen das gelingt. Also durch einen enormen Verschleiß an Material und durch unfassbare Zahlen von Menschen, die da geopfert werden. Fünfstellige Zahlen, die auf russischer Seite vor Avdiivka gefallen sind. Also das ist jetzt nicht effektive Kriegsführung. Aber hat man zu wenig Munition, um sich gegen diese große Anzahl zu verteidigen von Fahrzeugen und Personal, die da kommen, dann ist es eben nicht ausgeschlossen, dass irgendwann auch mal die ukrainische Linie bricht.
Genau.
Zumal eben auch die Moral nicht mehr die ist, die es mal war. Das kann man auch natürlich sehr gut nachvollziehen. Es wäre ja geradezu übermenschlich, wenn es auf ukrainischer Seite noch quasi Leute gäbe, die nach diesen 2,5 Jahren, sind es ja jetzt bald, noch genauso motiviert sozusagen da sind, wie sie es zu Beginn mal waren. Also das wäre sozusagen so das Bild, was man sich im schlimmsten, im allerschlimmsten Fall, glaube ich, zeichnen könnte.
Nicht mal. Nicht mal allerschlimmster Fall. Naja, was ich mich halt frage ist, solange wir noch bei dem Szenario selber sind, haltet ihr es komplett ausgeschlossen, dass Russland tatsächlich seine Kriegsziele erreicht, die ja nicht nur Besetzung von diesem Territorium war, sondern eigentlich auch einen Regimewechsel in Kiew, diese sogenannte Denazifizierung, und dann vielleicht auch diese Demilitarisierung der Ukraine, also dass die Ukraine neutral wird. Das sind ja eigentlich so die Ursprungskriegsziele. Und das wäre ja der Worst Case.
Mhm. Ja, das wäre aber sozusagen der Abschluss von Verhandlungen.
Okay.
Das wäre der Abschluss von Verhandlungen.
Das wäre, Russland gewinnt, es gibt Verhandlungen,
genau.
Und sie kriegen quasi alles,
genau,
was sie...
Das wäre sozusagen das Verhandlungsergebnis. Aber ich würde jetzt erstmal nur sagen, Russland gewinnt in dem Sinne, Russland setzt sich auf dem eroberten Territorium dauerhaft fest. So, das wäre ein russischer Sieg.
Und es gibt eine Demarkationslinie, Grenze, wie auch immer
die auch ist.
Ja, was passiert?
Der erste Punkt,
die Ukraine kämpft weiter.
Wäre, wir hätten es mit einer neuen Flüchtlingswelle zu tun. Wir sehen das jetzt gerade bei Kharkiv. Die Russen zerstören diese Stadt, sie treiben die Menschen in die Flucht. Alle Ukrainer, die in diesen besetzten Territorien leben werden, wenn sie es schaffen, würden da abhauen. Je nachdem, wie Russland diesen Krieg gewinnt, also ich sag mal, wenn sie auch noch Odessa erobern, und die Ukraine komplett vom Zugang zum Wasser abschneiden, bedeutet das letzten Endes eine kaum wirtschaftlich lebensfähige Ukraine. Das heißt, wir hätten damit auch zu rechnen, dass Menschen aus der dann nicht von Russen besetzten Ukraine einfach weggehen, weil sie dort keine wirtschaftliche Zukunft haben. Wir können das alles nicht einschätzen, aber die Zahlen schwanken zwischen 3 und 10 Millionen. Und die würden natürlich nach Europa gehen. Die würden nicht nach Russland gehen, sondern die würden nach Europa gehen. Das heißt, wir hätten es hier mit einer neuen Flüchtlingswelle zu tun, bei der Frage, wie gehen wir damit um. Wäre eine Konsequenz, die ich jetzt mal so auf den Tisch legen würde. Die zweite Konsequenz ist eine rein innenpolitische. All die extremistischen, populistischen Parteien, die in der Vergangenheit immer gesagt haben, das bringt alles nichts, die Ukraine zu unterstützen.
Innenpolitisch in Deutschland.
Ja, in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, da sieht ja das Bild ungefähr gleich aus, könnten mit Fug und Recht behaupten, wir haben es euch ja immer gesagt, riesige Verschwendung von Ressourcen für etwas, was von vornherein unrealistisch war. Das heißt, wir haben keine Ahnung, wie sich das auch innenpolitisch in Wahlen niederschlagen würde. Ich sage jetzt nicht, dass die dann 25% mehr bekommen, aber es reicht ja in vielen europäischen Ländern, wenn sie 2-3% aufgrund dieser Tatsache mehr bekommen, damit sie Regierungen beeinflussen können oder sogar sozusagen, dass man sie in Regierungsverantwortung mit einnehmen muss. Das sind so mal zwei Punkte. Der dritte Punkt ist, wir hätten dann an der sogenannten Demarkationslinie, hätten wir einen permanenten Unruheherd. Weil die Ukraine würde nicht aufhören zu kämpfen, das ist richtig. Sie würde in den besetzten Territorien, würde sie eher so zu einem Partisanenkrieg übergehen. Und wir hätten an dieser Demarkationslinie beständig kleineren Beschuss, was die ganze Sicherheitssituation natürlich auch verschlechtert.
Also im Grunde genommen die Situation, die wir nach der Besetzung der Krim und
vor allen Dingen in der Ostukraine, als sie den
Aufstand... Also was 10 Jahre vorher schon ohnehin lief.
Das hätten wir weiter. Und Russland hätte eine taktische Pause. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass dieses Regime eine neoimperiale Ambition hat, dann hat es eine taktische Pause. Wir wissen, dass die Russen bereits jetzt für die Zeit danach rüsten. Sie würden ihre Landstreitkräfte regenerieren. Sie haben noch immer die Ambition, die komplette Ukraine zu erobern. Und dann wäre natürlich sozusagen das beständige Damoklesschwert, wann schlagen die Russen wieder los, um letzten Endes noch weiter voranzukommen in der Ukraine. Das wäre eine Konsequenz.
Und Russland hätte nämlich noch was. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, den ich finde, der noch nicht ausreichend reflektiert wird. Und das ist Kontrolle über Weizenexporte. Russland ist ja sowieso schon mit seinem Gas und so weiter, haben wir gesehen, wie sich das in den letzten Jahren auch platziert hat, positioniert hat, mit den Abhängigkeiten, die es geschaffen hat, auch gerade in Deutschland, haben wir alle erlebt. Wenn Russland einen relevanten Teil der Ukraine erobert, behält und kontrolliert behält, dann hat es dann die Kontrolle über diese Weizenexporte und deswegen auch über die Lebensmittelsicherheit von vielen Ländern dieser Erde und nochmal ein neues Druckmittel. Und das ist, glaube ich, auch was uns Sorgen machen
muss. Das wäre die Voraussetzung, wenn Sie sozusagen die Situation bei der Krim wieder umdrehen würden. Momentan haben Sie die Kontrolle über das westliche Schwarze Meer nicht. Mhm. Deswegen kann die Ukraine jetzt gerade wieder so viel Getreide exportieren, wie sie es vor dem Krieg gemacht hat. Aber wenn sie das wieder etablieren, ja, dann...
Ja, und auch je nachdem, ne, wo genau dann diese Demarkationslinie, die wir uns da gerade hinzeichnen, lang geht. Aber das ist mir ein wichtiger Punkt, weil das eben auch nochmal wirklich langfristig geopolitisch Russland ein Druckmittel geben könnte. Und auch nicht nur gegenüber uns, wie das jetzt mit Gas war. Ich meine, es ging auch darüber hinaus, aber das war eben vor allen Dingen gegenüber uns, sondern eben auch gerade gegenüber den Ländern des globalen Südens, über den wir so häufig reden.
Ja, vielleicht weniger Druckmittel, als dass man sich da sozusagen, wie Moskau es macht, halt sozusagen als der Anführer der antikolonialistischen Welt geriert, weil die kriegen ihr Getreide dann. Und Russland kann halt immer den Punkt machen, woher bekommt er es? Er bekommt es von uns. Also es kann auch in die andere Richtung gehen.
Ich will mal die Gegenrede halten, damit man zwei...
Ich bin ja noch nicht fertig mit den Konsequenzen.
Das ist mir jetzt mal egal. Ich will mal die Gegenrede halten, einfach damit wir zwei ja im Grunde Argumentationsstränge auseinandergebaut kriegen, die uns ab der ersten Minute begleiten, seit dem 24. Februar 2022. Und im Grunde ist es ja die Frage, was Putin eigentlich will. Will Putin Sicherheit? Oder will er Imperium? Ne? Also wenn ich mich aus dieser Perspektive, Putin hat diesen Krieg angefangen, weil er eine, ich benutze jetzt diese ganzen Vokabeln, die in dieser Diskussion immer rumschwirren, weil er eine neutrale Pufferzone will, zur NATO und zu diesen ganzen Staaten, die eben sozusagen sich nach Westen ausrichten, von denen Russland bedroht wird. Und die Ukraine drohte ja aus dieser russischen Perspektive, weil diese Absage an die Ukraine 2008 mit Blick auf die NATO nicht endgültig genug war, eben auch nicht nur sich Richtung EU zu orientieren, sondern vielleicht dann irgendwann in die NATO zu gehen. Und das ist aus russischer Perspektive inakzeptabel, so eingekreist zu werden. Man hätte dann eben diese Ukraine direkt an der eigenen Grenze. So, deswegen der Krieg, so geht diese Argumentationslinie. Und deswegen eben dieses Schaffen dieser neutralen Pufferzone, um sich eben den Westen vom Leib zu halten. Denkt man so, kommt man an einen Punkt raus, wo man sagt, wenn all das eintritt, was wir uns jetzt zusammengebaut haben und was du skizziert hast in deinem Szenario, würde Putin sich zufrieden zurücklehnen und sagen, so, die Pufferzone ist geschaffen, jetzt ist erstmal Ruhe, jetzt kann mir erstmal vom Westen, von Seiten der Ukraine nichts passieren.
Würde ich genau die Gegenrede führen, weil ja. In der Zwischenzeit ist ja Finnland in die NATO eingetreten.
Okay.
Das heißt, er hatte eine direkte 1380 Kilometer lange Grenze mit den Finnen. Also wenn er eine Pufferzone will, dann wäre es zu erwarten, dass wir sozusagen die Ukraine demnächst auch in Finnland erleben.
Das sind so Kleinigkeiten, die den Meisterstrategen Putin natürlich nicht beirren. Nee, ich lass mich den Punkt nur zu Ende führen. Wenn man allerdings der Ansicht ist, dass wir es eher mit einem neoimperialen Russland zu tun haben, was Ambitionen hat, sozusagen ein neues großrussisches Reich irgendwie in Europa zu etablieren und mit einem Putin, der mehr Appetit hat möglicherweise, auch nachdem er gewonnen hat, diesen Krieg, dann wäre die Konsequenz eben daraus nicht zu sagen, ja gut, jetzt hat er seine Pufferzone, er hat jetzt seine legitimen Sicherheitsinteressen, wie das immer heißt, wenn man aus dieser Warte argumentiert, hat er durchgesetzt, sondern dann ist man an einem Punkt, wo man sagt, oha, was kommt wohl als nächstes, ne? Und deswegen, ich sag das jetzt, weil du taktische Pause gesagt hast, aus dieser Logik, also wenn man Russland so versteht, als ein neoimperiales Projekt Putins, dann ist das die Pause, wo Kräfte gesammelt werden und dann sind als nächstes andere Staaten dran. Und
da würde ich, lass mich doch auch mal widersprechen.
Du bist der Moderator.
Nee, lass mich auch mal widersprechen. Ich will da auf einen Punkt raus, wo du sagst, hier mit dem russischen Sicherheitsinteresse. Im Dezember 21, ne? Also wenige Monate vor dem Angriffskrieg hat Russland ja diese Vertragsentwürfe.
Ja, die Briefe nach Washington und Brüssel.
Washington und Brüssel, wo drin stand, wir wollen doch nur unsere Sicherheit. Und deswegen hätten wir gern, mit anderen Worten, Pufferzone stand da nicht drin. Aber sinngemäß wäre es das gewesen. Und das war im Grunde genommen ja die Staaten des ehemaligen Ostblocks.
Genau, da stand nämlich noch mehr drin. Da ging es nicht nur um die Ukraine, sondern genau. Ging es um die amerikanischen Stationierungen sozusagen in nach 1997.
Und sonst
also,
wo.
Genau,
also im Grunde genommen auch aus der Bundesrepublik.
Naja, aber Frank macht auf einer anderen Ebene einen wichtigen Punkt.
Das meinten wir.
Das meinten wir mit, seid vorsichtig mit euren Gläsern, Leute. Frank macht den sehr wichtigen Punkt und darum dreht sich die ganze Debatte seit 2,5 Jahren. Was ist die Natur dieses Regimes? Ja? Ist es, und da muss man ganz einfach zur Kenntnis nehmen, fast alle, 99% aller Experten, die sich mit Russland auskennen, sagen, es ist der Neoimperialismus. Nur die Leute, die wie wir aus einer eher strategischen Studienperspektive kommen, da gibt es dann einige Leute, die sagen, es ist die Sicherheit. Aber die Kernfrage ist, was ist die Natur des Regimes?
Ja.
Und da sagen alle Experten und Expertinnen, die sich damit auskennen, die Natur des Regimes ist neoimperialistisch.
Man braucht ja nicht irre viel Empirie, um sozusagen sich abzuleiten aus dem, was passiert ist in den letzten 2 Jahren, dass wir es offensichtlich nicht mit einem Russland zu tun haben, was nur darauf aus ist, eine Pufferzone zum eigenen Staatsgebiet zu erschaffen. Weil wenn das der Fall wäre, dann würde ich da keine Kinder verschleppen und russifizieren und nicht die letzte Straße noch in den besetzten Städten irgendwie von ukrainisch auf deutsch umbenennen. Da ist ja offensichtlich...
Auf deutsch hoffe ich nicht.
Auf russisch.
Ungut.
Das war was anderes, was du meintest.
Das war früher, Frank.
Jetzt sitze ich. Denselben Spruch wollte ich auch machen, weil ich dachte, jetzt sitzt du eh schon im Loch, grab weiter. Also von ukrainisch auf russisch, ja, das macht man nicht, wenn man eine im Grunde nur sicherheitspolitisch motivierte Agenda hat, sondern das ist der Ausdruck dieser imperialen Ambition, die da eben im Spiel ist, nach der eben die Ukraine als eigenständiger Staat nicht mehr existieren darf. So, und genau, und deswegen ist eben tatsächlich, letzter Satz, möglicherweise ist es dann nicht das Ende, wenn dieser Krieg vorbei ist, wenn er eben mit dem Sieg Russland endet, sondern nur der Auftakt zu dem nächsten Krieg, genau, der dann ebenfalls sich richtig in dieses neoimperiale Projekt einreiht.
Und ist nicht der Punkt, dass wir in jedem Fall eigentlich von dem Worst-Case-Szenario ausgehen müssen, nämlich, dass es ein neoimperiales Projekt ist? Das heißt, egal in welches Denken wir glauben, Putin fällt, wird ja eine Konsequenz von was passiert, wenn Russland gewinnt, sein, dass wir als NATO, als Westen ganz massiv unsere Fähigkeiten in den östlichen Staaten aufbauen müssen.
Ja, also nicht nur in den östlichen Staaten.
Generell?
In Europa generell.
Aber Stationierung, also wir haben ja jetzt schon die 5000 Soldaten in Litauen und generell der Aufbau der Truppen im Baltikum, aber ganz ehrlich, wenn das Szenario ist, dann müssen wir über Finnland, über eben Baltikum, über Polen etc. reden und da wirklich nochmal NATO-Fähigkeiten aufbauen.
Nein, wir werden generell darüber reden, ja. Also wir werden generell darüber reden, in so einem Szenario, dass die Diskussion um 2% sozusagen ein Kinderspiel war. Weil wir werden da nicht über 2% reden, wir werden über einen höheren Anteil reden an Verteidigungsausgaben. Es gibt so ein paar Sachen, die stelle ich in den Raum, weil ich mir da selber nicht so ganz klar bin, ob das wirklich eine Konsequenz ist. Das eine wäre... Was für ein Signal hat das eigentlich, wenn Russland mit seinen atomaren Drohungen letzten Endes sich durchsetzt? Der Westen, in Anführungszeichen, wie er jetzt sich darstellt, nicht entschlossen genug ist und nicht willens ist, alles in die Waagschale zu schmeißen, um genauso ein Szenario Russland-Gewinn zu verhindern. Was für eine Auswirkung hat das auf andere Regionen der Welt? Und da muss man noch nicht mal über China reden, aber es gibt ja genügend, wenn man sich eine Weltkarte anguckt und das ein bisschen historisch durchgeht, es gibt ja genügend Nachbarn, die seit Jahrzehnten territoriale Streitigkeiten haben. Was für ein Signal geht sozusagen davon von anderen Konflikten aus? Ich will nicht von der Domino-Theorie reden, weil das Quatsch ist, weil die Domino-Theorie früher anders begründet wurde. Aber die Überlegung ist, werden wir dann eine Welle von Kriegen sehen, weil man sich denkt, naja, wenn die Russen das hinbekommen, dann kriege ich das auch hin.
Wir werden eine Welle sehen von Ländern, die sagen, hast du Atomwaffen, dann kann der
Krieg. Das wäre der zweite Punkt. Was für Auswirkungen hat das auf die Frage von Proliferation von Massenvernichtungswaffen? Ich würde es nicht als gegeben ansehen, dass wir plötzlich so ein Race haben. Ich sag mal, dass jeder afrikanische Staat plötzlich versucht, sozusagen Nuklearwaffen zu erwerben. Aber die Frage stellt sich schon, was für Auswirkungen wird das haben auf die Proliferation von Massenvernichtungswaffen? Das sind so zwei Konsequenzen, von denen ich jetzt mal sage, da bin ich mir nicht sicher. Die stelle ich mal zur Diskussion.
Bei dem ersten wäre ich mir fast sicher. Also dieser geopolitische Punkt, den finde ich extrem wichtig. Also ich glaube, Autokratien werden ganz massiv gestärkt. Sie sehen, das funktioniert. Und vor allen Dingen wissen sie doch, dass nach dieser von uns in den Raum gestellten Niederlage der Ukraine und damit ja indirekt auch des Westens, die westlichen Staaten überhaupt kein Interesse mehr daran haben, woanders noch einzugreifen und zu helfen. Also für mich ist die Signalwirkung eigentlich die wichtigste. Weil wir hatten ja schon den Afghanistan-Abzug und da wird ja auch das Argument gemacht, dass quasi der Afghanistan-Abzug schon gezeigt hat, dass der Westen seine seine Bereitschaft und auch seine Fähigkeiten verloren hat, da auch so ein bisschen weltpolizeimäßig einzugreifen. Aber ich glaube, in dem Fall, in dem Russland gewinnt, weil die Ukraine nicht ausreichend unterstützt wird, sendet das ein Signal an alle Autokratien der Welt und gerade an China, dass der Westen letztendlich nicht mehr in der Lage ist, im Falle von solchen völkerrechtswidrigen Annexionen, völkerrechtswidrigen Kriegen einzugreifen. Und das ist, glaube ich, die allerproblematischste Konsequenz.
Da würde ich das größte Fragezeichen dahinter setzen, weil ich glaube sozusagen, China ist für die Vereinigten Staaten noch was anderes als die Ukraine. Aber ja, das Argument liegt auf dem Tisch, was für Konsequenzen hat es. Und es kann wirklich schlimme Konsequenzen haben im Sinne von der Weiterverbreitung von Krieg aufgrund von Jahrhunderten, jahrzehntelang existierenden Territorialstreit.
Vor allen Dingen, weil es eben auch unsere Fähigkeitslimits gezeigt hat. Das finde ich, glaube ich, am wichtigsten. Es ist nicht nur die Tatsache, dass quasi der Westen auch gezeigt hat, er ist teilweise politisch nicht bereit genug zu helfen, sondern was wir jetzt gesehen haben, ist, dass dem Westen jetzt wirklich als Ganzen zum Beispiel militärindustrielle Kapazitäten fehlen. Mhm. Und ich glaube, das guckt sich China sehr, sehr genau an.
Also der Bluff ist aufgedeckt worden.
Ja.
Ja. In unserem Szenario, ne?
Hat also, jemand gesagt, wir wollen die Karten sehen?
Und wir haben sie gezeigt.
Dummerweise haben wir nicht die guten Karten.
Naja, ich glaube, der Bluff ist bereits jetzt aufgedeckt worden. Also das ist noch nicht mal das Szenario. Mhm. Das ist unabhängig davon, ob Russland gewinnt oder nicht, weil wir momentan nicht in der Lage sind. Und ich meine, man sieht, wie die Bundesregierung gerade rumläuft und sozusagen um Luftverteidigungssysteme bei anderen Europäern bettelt, wie schwer sich die Europäer tun, finanziell diese tschechische Initiative für die Artilleriemunition zu unterstützen und unterfüttern. Also jeder sagt natürlich, wir sind dabei. Und der tschechische Präsident, glaube ich, guckt jeden dritten Tag auf sein Konto und denkt, wo ist das Geld? Ja, also they call the bluff.
Ja, ich meine,
das ist ja der Punkt.
Der Punkt ist, man muss sich halt hüten vor so einfachen Kausalverbindungen. Ich wäre bei der ganzen Nuklearthematik, auch wenn ich das schon im Munde geführt habe in der Vergangenheit, auch je länger ich drüber nachdenke, vorsichtiger und zu sagen, da wird automatisch irgendwie so eine Art Proliferationsanreiz davon ausgehen. Aber ich glaube, der zweite Punkt, die Frage, was das mit der Weltordnung macht, ich glaube, das ist ziemlich valide. Grüße an dieser Stelle an eine ehemalige Kommilitonin von mir, mit der ich studiert habe. Die schrieb die Tage, wie ich fand, total kluge Beobachtungen auf dieser Plattform, die früher mal Twitter war. Und die sagte, die Tatsache, dass wir jetzt wieder Friedenskonferenzen veranstalten, ist eigentlich Ausdruck davon, dass die liberale Weltordnung, so wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen hatten und wie sie eigentlich funktionieren soll, dysfunktional ist. Das wäre eigentlich nicht notwendig. Diese Friedenskonferenzen sind ja Instrumente aus dem 19. Jahrhundert. Und würde die liberale Weltordnung mit Vereinten Nationen, Sicherheitsrat und all den Mechanismen, die eigentlich vorgesehen waren, funktionieren, würden wir eigentlich damit anders umgehen. Und ich glaube tatsächlich, all diese Bausteine fügen sich eben ein in diese Thematik, die wir ja quasi so als Subtext schon seit Jahren zwischen uns Vieren haben, nämlich Umbruchsphase, irgendwie eine Epoche endet, die neue fängt an. Und so wie es mal gedacht war und wie das ganze System gebaut war, natürlich mit den USA auch nach dem Zweiten Weltkrieg als große eingebaute Garantie, dieses System,
liberaler Hegemon.
Ja, liberaler Hegemon wäre dann nochmal weiter angekratzt. Was dann punktuell genau daraus folgt, ob dann China, Taiwan oder so, das sind nachgelagerte Fragen. Aber ich glaube, so auf dieser Metaebene hätte das definitiv diesen Effekt, ja.
Aber da sind wir genau an dem Punkt, der große Hegemon, also die USA.
Darf ich eine Sache vorher noch sagen?
Na gut, sag eine Sache vorher noch.
Dann
sag
ich. Thomas will zu den USA übergehen. Ich will nur vor dem Hintergrund von dem, was wir gesagt haben, ein paar sehr interessante oder zwei sehr interessante Umfrageergebnisse noch mit euch teilen. ICFA, wo ich arbeite, hat in den letzten Monaten Umfragen in 12 EU-Ländern gemacht und haben eben gefragt, was denkt ihr, wird die Ukraine gewinnen, wird Russland gewinnen? 10% der Europäer, also in diesen 12 EU-Ländern, aber es ist ein ziemlich großer Anteil der Bevölkerung, 10% der Europäer denken, dass die Ukraine gewinnt. 20% denken, Russland gewinnt. Der Großteil denkt, es gibt eine Kompromisslösung, wobei auch sehr viel ehrliches, ich weiß es nicht, dabei ist. Das fand ich sehr spannend.
Hat sich das verschoben?
Das weiß ich nicht. Und was sollte Europa tun? Das fand ich sehr spannend. 31% sagen, Europa sollte der Ukraine helfen, sein Territorium zurückzuerobern. Aber 41% sagt, Europa sollte die Ukraine dazu bringen, also push Ukraine, ist eine englische Formulierung, einen Friedensdeal mit Russland zu schließen. fand ich.
Hallo.
Ja, vielleicht sollte man wirklich nochmal sagen.
Das ist übrigens fast ganz kurz, Deutschland wurde mitgefragt und Deutschland ist immer exakt in der Mitte. Also das sind exakt auch die deutschen Ergebnisse, die ich hier gerade gesagt habe.
Das führt sozusagen zu der letzten Überlegung, die wir jetzt nicht, glaube ich, ausdiskutieren können. Aber es steht ja im Raum die Befürchtung, dass ein Russland, das sozusagen seine Landstreitkräfte wieder regeneriert hat, das wieder aufgerüstet hat, durchaus in ein paar Jahren in der Lage wäre, NATO-Territorium anzugreifen. Und alle, die das als absurd halten, sagen ja immer, das ist Quatsch, die NATO ist den Russen konventionell überlegen. Which is true. Aber darum geht's nicht nur. Sondern die Frage ist, hat Russland den Eindruck, und die baltischen Staaten zählen ja, wie die Russen uns ja beständig wissen lassen, zu der Beutemasse, die sie ja gerne haben würden, hat Russland den Eindruck, man würde auf einen begrenzten Angriff nicht einheitlich reagieren. Ja? Und ich glaube, wenn Russland diesen Eindruck bekommen sollte, dann steigt die Wahrscheinlichkeit in einigen Jahren, dass man durchaus begrenzt auf NATO-Territorium zugreifen wird, exponentiell. Also das heißt, die Frage der Abschreckung ist ja nicht nur eine, die auf der Tatsache basiert, was habe ich? Ja, das ist natürlich wichtig, sondern sozusagen, dass das Gegenüber den Eindruck hat, dass ich das dann auch einsetzen würde.
Glaubwürdigkeit.
Da kommen wir, ist eine wunderbare Überleitung.
Genau. Als hätten wir es geprobt.
Haben wir natürlich nicht.
Zu dem zweiten für Szenario.
Wunderbare Überleitungen stehe ich mit meinem Namen.
Okay. Mit der Einigkeit der NATO, wie die NATO reagieren würde, und das ist ja verbunden mit einem Namen. Donald Trump, das ist, glaube ich, Kandidat irgendwie in den USA. Jedenfalls hat er ganz gute Chancen, so wie es im Moment aussieht, die Wahl zu gewinnen und erneut Präsident der USA zu werden. Hatte schon in seiner ersten Amtszeit deutlich gemacht, dass er die NATO nicht für so prickelnd hält, auch wenn das dann immer wieder relativiert wurde. Austreten kann er nicht, dafür hat das Parlament in den USA gesorgt. Aber wenn er gewinnt, was dann? Was bedeutet das?
Ja, schlecht wäre das.
Okay, dann kommen wir zum nächsten Thema.
Da sind sich im Übrigen auch die Europäer ziemlich einig, wurde auch in der Umfrage gefragt. Gibt auch erstaunliche Unterschiede. Also die Ungarn sehen es nicht ganz so dramatisch an, wenn Trump gewinnen sollte. Aber grundsätzlich,
schöne Überraschung. Putins Pudel in Europa sieht das nicht als dramatisch an.
Aber grundsätzlich wäre natürlich ein Sieg Donald Trumps bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen ein riesiges Problem. Ihr müsst wissen, ich hatte im Hintergrund sehr dafür lobbyiert, die Frage zu stellen, was passiert denn, wenn Biden gewinnt? Weil mein Argument ist zu sagen, das ist zwar nicht das Worst-Case-Szenario, natürlich nicht, aber auch wenn Biden gewinnt, können wir nicht weitermachen wie vorher. Kommen wir sicher noch zu, aber bleiben wir mal bei Trump. Was passiert, wenn Trump gewinnt? Meine Sorge ist, es ist wie 2016, nur viel, viel schlimmer. Soll heißen, da kommt ein Donald Trump ins Weiße Haus, der mehr Ahnung hat davon, wie das System läuft. Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie unwissend Trump und auch seine ganze Administration, die ja fast alle kamen auch aus eben nicht direkt politischen Bereichen, am Anfang waren und wie lange die gebraucht haben, sich da einzufinden. Das wird diesmal nicht so sein.
Darf ich ganz kurz reingrätschen? Ja? Die Heritage Foundation bereitet Leute bereits jetzt darauf vor, in die Administration zu gehen, damit diese Dinge sauber gemacht werden.
Ja. Heritage Foundation ist ein super Stichwort. Heritage Foundation, eine sehr, sehr konservative Stiftung, Think Tank in den USA, haben das sogenannte Project 2025 veröffentlicht. Und da wird durchdekliniert quasi, wie sie, also ne, sie sind ja jetzt nicht Trump, aber wie sie, eine neue republikanische Amtszeit sehen würden. Und ein Element, was ich extrem interessant fand, war eben, was die Sicherheitspolitik angeht. Und wenn man sich das mal anguckt, sie sagen, China muss Top-Priorität werden. Das US-nukleare Arsenal muss modernisiert und vergrößert werden. Die amerikanischen Verbündeten müssen viel mehr in Verantwortung gezogen werden. Und vor allen Dingen müssen die NATO-Partner die konventionelle Verteidigung quasi komplett selber regeln. Das Einzige, was in dem Szenario quasi die USA in der NATO noch zur Verfügung stellen würde, ist die nukleare Komponente.
Ist aber weniger als eine Drohung mit dem NATO-Austritt.
Genau, ja. Und ich wollte gerade sagen, und das ist Project 2025 von Heritage. Das wird auch bezeichnet in einem anderen Artikel, aber auch von Heritage, als Dormant NATO, also die schlafende NATO quasi. Aber das schlimmere Szenario ist in der Tat Trump, der sagt, ich trete da jetzt aus. Wie gesagt, ganz reell, legal kann das nicht, ist aber irrelevant, wenn Trump sagt, die USA will da quasi nicht mehr zur Verfügung stehen. Artikel 5 unterschreiben wir quasi nicht mehr. Wer angegriffen wird und nicht gezahlt hat, der wird nicht mehr verteidigt. Wenn diese ganze Narrative im Weißen Haus Einzug hält, dann ist die NATO meines Erachtens am Ende. Und das in der Kombi mit dem ersten Szenario, was wir beschrieben haben, nämlich dieser viel stärkeren Bedrohungssituation auf die Länder in Osteuropa, ist brandgefährlich. Und deswegen ist die Situation eben doch eine sehr andere als 2016, wo wir keinen aktiven Krieg in Europa hatten, der so direkt auch von der amerikanischen Unterstützung abhängt.
Nur damit das klar ist, bei dieser konventionellen Komponente, korrigiere mich, wenn die Zahl falsch ist, aber die NATO-Pläne sehen ja vor, dass sozusagen europäische Streitkräfte oder Streitkräfte in Europa das Territorium halten, bis circa 180.000 Amerikaner kommen von den USA nach Europa kommen.
Also es ist nicht so, es sind ja auch schon Amerikaner hier.
Ja, sag ich ja, die Streitkräfte, die in Europa hier sind,
also halten inklusive Europa. Der USA.
Und dann kommen Amerikaner sozusagen vom Nordatlantik und verstärken hier. Die würden dann nicht kommen. Punkt. Die würden dann nicht kommen. Darauf basiert aber die NATO-Planung. Also die sagt ja nicht sozusagen, die Europäer plus die amerikanischen Truppen in Europa kriegen das alles schon alleine hin, sondern die halten und dann kommt die große Verstärkung. Die kommt dann nicht. Nur damit das klar ist, was das bedeutet, konventionell müssen das die Europäer selber machen.
Und ich meine, einen Punkt, den man vielleicht trotzdem nochmal betonen muss, obwohl ich glaube, dass es viele Leute wissen, insbesondere die, die den Podcast hören, aber das sind politische Prozesse. Ja? Das, was du jetzt gesagt hast, was du Trump in den Mund gelegt hast, hast du dir ja nicht ausgedacht, sondern das hat er wörtlich so gesagt auf dieser Wahlkampfveranstaltung neulich. Und wenn er sowas einmal im Amt sagt, also wenn er einmal im Amt sagt, wer da bei der NATO nicht vernünftig bezahlt und angegriffen wird, da würde ich Donald Trump den Angreifenden sagen, macht, was ihr wollt. Das sagt er einmal im Amt und dann ist Artikel 5 perdu.
Das hat er ja schon. Das hat er ja schon während seiner ersten Amtszeit hat er in einem Interview gesagt, ich bin noch nicht so verrückt, wegen Mazedonien den Dritten Weltkrieg anzufangen.
Montenegro.
Er ist nach Brüssel gefahren in seiner ersten Amtszeit und hat diese Pressekonferenz gegeben, die jeder amerikanische Präsident gibt, die völlig irrelevant ist. Aber er hat den entscheidenden Satz nicht gesagt, dass die Amerikaner zu ihren Verpflichtungen gemäß Artikel 5 stehen. Das ist nach einem Tag wieder dann sozusagen von den Erwachsenen im Raum seiner Administration wieder eingefangen worden. Aber es ist nicht zu erwarten, dass jetzt irgendjemand das einfängt. Und dann ist das Signal, ihr habt keinen nuklearen Schutzschirm mehr. Ja? Und das Signal, wegen Montenegro fange ich keinen Dritten Weltkrieg an, ist natürlich auch ein Signal an Russland, wie die Amerikaner bereit sind, Europa zu verteidigen.
Und Riekes Punkt ist halt, dass es die Erwachsenen im Raum in der zweiten Amtszeit nicht mehr geben wird.
Die wird es nicht mehr geben.
Genau. Ich mochte den Begriff irgendwie nie, aber es war eben in der Tat so die Idee, man hätte Tillerson und McMaster und Mattis, die da irgendwie so ein Auge drauf hatten, dass Trump quasi nicht zu sehr in alle Richtungen oszilliert. Die wird es wahrscheinlich so nicht mehr geben. Aber jetzt komme ich mal mit meiner optimistischen Sicht um die Ecke. All das passiert und dann kommt Europa und sagt, gut, dann bauen wir jetzt die europäische strategische Autonomie, die europäische Souveränität auf. Es gibt jetzt schon Lachen im Publikum. Naja.
My sweet summer child.
Ja. Ich hab's herausgefordert. Nee, aber ein bisschen ernsthafter. Natürlich wird es nicht so als Positivszenario kommen. Aber ich finde es schon wert, daran zu denken, dass es in der Tat die Trump-1-Wahl war, die in Europa ganz stark dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, hey, wir müssen ja auch was Eigenes können. Und vielleicht brauchen wir eben Souveränität oder Autonomie oder wie man es eben auch immer nennen will. Und seitdem Biden gewählt wurde, ist das in der Richtung so ein bisschen wieder runtergegangen. Und deswegen, um auf meinen Punkt von eben auch zurückzukommen, ich bin ja der Meinung, dass selbst wenn Biden gewählt wird, dass wir eben nicht in Europa aufatmen können und sagen, ja wunderbar, Trump ist abgewendet, nochmal wieder kommt er nicht und damit hat sich das jetzt alles erledigt. Meines Erachtens gibt es haufenweise Sachen, die wir so oder so machen müssen. Aber wenn Trump gewählt wird, ist natürlich der Impetus, der Druck, die Geschwindigkeit, mit der das gemacht werden muss, eine viel größere. Und ganz ehrlich, meine Sorge ist, dass wir so schnell gar nicht sein können, selbst wenn wir es wollten.
Genau, und das wäre mein Einwand. Also ich nehme mal an, das kommt so, aber wir befinden uns dann noch immer in einem Problem der Asymmetrie der Zeit.
Ja.
Russland bereitet sich seit anderthalb Jahren sozusagen auf die Zeit danach vor, ja, Und wir fangen dann an, uns sozusagen auf die neue Situation vorzubereiten. Und mit all den Prozessen, die wir haben, dauert das halt einfach lang. Und damit meine ich noch nicht mal die politischen Prozesse. Selbst wenn die schnell gegangen sind, gibst du irgendwie Verträge an die Industrie und die muss ja erstmal produzieren. Ganz kurz. Russland wäre sozusagen früher fertig, als wir fertig wären, als Europa, um mit der russischen Herausforderung alleine zurechtkommen zu können.
Ja. Und eine ganz gruselige Variante davon ist natürlich, dass sich dieser Vorsprung Russlands schon manifestiert nach der Wahl, ganz egal wie die Wahl ausgeht, weil wenn Trump gewählt wird, ist Rambazamba in den USA. Wenn Biden gewählt wird, ist Rambazamba in den USA. Ja, weil Biden wird gewählt, Trump wird natürlich die Wahl nicht anerkennen und dann werden die USA stark mit sich selber beschäftigt sein. Und ich will jetzt nicht sagen 6. Januar etc., aber ich meine, man kann sich alles Mögliche vorstellen, was die USA dann erstmal so mit sich selber beschäftigt. Das ist schon auch nochmal so ein bestimmtes Zeitfenster der Verwundbarkeit, wo man vielleicht drauf gucken sollte. Ja? Was Ende des Jahres wirklich dann passiert zwischen November und Januar.
Ich wollte nochmal die praktische Frage stellen. Eigentlich weiß man ja schon seit Trump 1, europäische Autonomie, hat vor allem Frankreich immer wieder aufs Tapet gebracht. Was ist faktisch passiert? Die F-35 wird zum Standardflugzeug der europäischen NATO-Länder.
Ja.
Also genau das Gegenteil auf so einer ganz simplen militärtechnischen Ebene.
Mhm. Naja.
Naja.
Ja, aber also sagen wir es mal so, wenn die Europäer jetzt viele F-35 kaufen, klar kann man das Argument machen, dann haben wir noch nur eine stärkere Abhängigkeit von den USA, ist auch nicht falsch, ist aber trotzdem gleichzeitig ein Fähigkeitsaufbau in Europa. Ja. Also sagen wir, ne, ich habe lieber irgendwie jetzt Deutschland F-35
als keine Flugzeuge. Der funktioniert nur, solange die USA nicht sagen, ach nö.
Ja, okay, aber das ist ja quasi ein Szenario, wo die USA quasi Gegner sind und nicht mehr ganz so stark alliiert.
Zu sagen, Entschuldigung, unsere Ersatzteile, unsere Bewaffnung, wir haben in China oder in Asien ein Problem.
Ah.
Wir können leider bis auf Weiteres keine linken Kotflügel für dieses
Flugzeug. Ja, oder die sagen halt, unsere Ersatzteile, we want a better deal.
Ja, ja, aber das halte ich jetzt irgendwie dann teurer. Doch für unwahrscheinlich,
aber
oder?
Das ist genau die entscheidende Frage. Was ist Trump? Mal wirklich offen, ist Trump ein Transaktionalist? Dann kann man viele der Probleme mit Geld lösen. Das wird dann trotzdem noch immer sehr unsicher sein.
Und teuer.
Ja. Und teuer, ja. Aber sozusagen, man kann dann Probleme mit Geld lösen. Oder ist er und sein Umfeld ideologisch geprägt, dann hilft auch nicht viel mehr Geld. Das ist eine entscheidende Frage.
Aber das Problem ist, dass er das ja selber nicht weiß. Da steht morgens auf, ja. Und dann, alle Optionen sind offen. In der Tendenz Transaktionalist, würde ich sagen, wenn man so die erste Amtszeit analysiert, aber eben, du hast dieses wunderbare Wort oszillieren benutzt vorhin, mit erheblichen Ausschlägen in alle möglichen Richtungen. Das ist ja eigentlich das Hauptproblem, dass wir gar nicht wirklich sicher wissen, was passiert, wenn Trump gewählt wird,
ja,
weil er es halt selber nicht weiß. Wenn ich NATO-Generalsekretär wäre, deswegen? Würde ich natürlich am ersten Tag zu Trump hinfahren und sagen, you're the best president ever. People tell me, you're great. Und dann wird Trump natürlich sagen, die NATO ist das Beste, ja, das ist die beste Erfindung seit der elektrischen Zahnbürste, weil die schmeicheln mir so.
Ja, und dann ist die Frage, wer wird nationaler Sicherheitsberater? Tucker Carlson oder Mike Pompeo?
Genau. So.
Okay, aber wegen...
Junge.
Die Szenarien, die wir heute aufmachen, naja, ist ganz bitter.
Wir müssen Tucker Carlson in die Shownotes packen.
Rick Grenell, ja. Der ehemalige Botschafter der Vereinigten Staaten in Berlin, der, glaube ich, Berlin verlassen hat und komplett verbrannte Erde hinterlassen hat, wird als Außenminister gehandelt.
Ja. Ja.
Also dann ist es auch nicht so unwahrscheinlich, dass Tucker Carlson National Security Advisor wird.
Okay, und mein Ansatz ist zu sagen, wegen dieser kompletten Unsicherheit einer Trump-Präsidentschaft würde ich sagen, dass dieser Ansatz, was man momentan in Think Tank Reports immer gerne liest, von dem Trump-Proofing Europe, also quasi Europa auf Trump vorbereiten, dass das eigentlich gar nicht der richtige Ansatz ist. Was wir machen müssen, ist uns eben auf die grundsätzlichen Veränderungen, die wir in den USA und auch nicht seit gestern und auch nicht mal erst seit Trump sehen, auf die müssen wir uns vorbereiten. Nämlich dieser sogenannte Pivot nach Asia. Das war schon unter Obama. Das ist jetzt unter wie gesagt, Trump Heritage Project 2025 noch stärker. Also die Tatsache, dass egal wer ins Amt kommt, dass diese Fokussierung auf Europa einfach nicht mehr so ein Thema sein wird und dass es viel stärker um Indo-Pazifik geht und alle Konsequenzen, die das hat. Die Tatsache, was ja auch Frank schon angesprochen hat, dass die USA sich in jedem Fall viel mehr mit sich selbst beschäftigen werden. Nicht nur in so einem, wie hattest du es genannt, Rambazamba-Szenario, sondern selbst einfach ganz grundsätzlich auf der extrem rechten Seite gibt es stärkere Stimmen, auf der extrem linken Seite aber auch. Da tut sich einfach
eben. Es gibt eine extrem linke Seite in den USA.
Du kannst sie auch. Das sind jetzt nicht die Kommunisten, sondern halt eben linkere. So
die linke Flügel der Demokraten, würde ich schon.
Sie hat gesagt, die extrem linke. Okay, gut.
Fein. Was ich einfach meine, ist, es gibt eine stärkere Polarisierung, machen wir es so, eine stärkere Polarisierung in der amerikanischen Politik, die dazu führen wird, dass sich die USA viel stärker auf sich selbst konzentrieren werden. Und meines Erachtens ist die richtige europäische und die richtige deutsche Politik zu sagen, das passiert so oder so. Wenn Trump kommt, kommt noch viel Unsicherheit dazu und es kommt alles schneller und das ist noch viel problematischer. Aber das passiert so oder so selbst mit noch einer Biden-Präsidentschaft und sicherlich mit der Präsidentschaft danach. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Und deswegen nervt mich dieser Ansatz von Trump-Proofing und dieser Ansatz, wenn Trump nicht gewählt wird, dann atmen wir alle kollektiv auf und können sagen, ja gut, dieser Kelch ist an uns vorbeigegangen. Das finde ich so gefährlich.
Aber es wird so kommen. Das ist das Problem. Es kam schon mal so und es wird nochmal so kommen.
Wie bei Obama, wo auch alle gesagt haben, Pivot to Asia, oh Gott, wie schrecklich. Und dann war das ja doch nicht so schlimm. Und
genau.
Ja.
Jetzt könnte ich ketzerisch sagen, das war ja der Grund, weswegen wir überhaupt mit diesem Podcast irgendwann mal angefangen haben in grauer Vorzeit, weil das ja irgendwie sich abzeichnete. Und die Frage, die ich jetzt hätte, ist, wie machen wir das denn dann? Also was machen wir denn dann konkret? Was heißt das denn dann? Was geben wir denn dann aus? Mehr. Brauchen wir dann wieder eine Dienstpflicht? Brauchen wir irgendwie...
Oh ja.
Das diskutiert ja nicht nur... Frank, wir hatten noch nie eine Dienstpflicht. Wir brauchen dann wieder eine Wehrpflicht, das wäre die Frage.
Genau, die dann aber eine Dienstpflicht wäre, nehme ich stark an.
Nein.
Nicht zwangsläufig. Oh. Okay, gut, da sind wir schon drin in der Diskussion.
Brauchen wir eine europäische Atombombe?
Brauchen wir eine europäische Atombombe? Nein. Aber es führen ja auch andere europäische Staaten dieselben Diskussionen. Und die Gefahr ist eben tatsächlich die, dass wir uns um all die Sachen wieder drumherum drücken. Ich sag nicht, dass ich da fertige Antworten drauf habe, außer bei der Atombombe, da habe ich natürlich eine. Aber das sind die Sachen, da müssen wir wirklich ran. Also da gibt's ja auch viel zu tun und Menschen quasi Dinge zu erläutern und zu schauen, wie weit kann man irgendwie mit der Bevölkerung da gehen.
Bleiben wir bei der Atombombe.
Zu was sind die Leute bereit?
Das wurde mir auch zu schnell abgefrühstückt.
Ich teile ja Franks grundsätzliche Einstellung. Aber die Frage ist, jetzt nehmen wir mal an, Artikel 5 wird geknickt. Was machen wir dann in Europa? Ja. Mit der Frage des nuklearen Schutzschirms. Was machen wir dann in Europa?
Schutzschirm ist ja eigentlich auch schon ein schlechtes Wort bei Nuklearwaffen.
Wieso denn, Herr Professor?
Nee. Also, ganz kurz dazu. EU-Atombombe ergibt keinen Sinn,
ja, klar.
Weil es eben keine politische Struktur gibt, mit der die EU das tun könnte, was Carlo vorhin im Vorbeigehen kurz erläutert hat, nämlich im Grunde Abschreckung machen.
Und kein Mensch will, dass Borrell dabei was zu sagen hat.
und Hinweis auf die letzte Folge, neutrale Staaten. Die neutralen EU-Länder werden sicher nicht Atommacht.
Also was in der NATO.
Erstens mal, die Frage ist sozusagen, wo soll diese Bombe, ich sag's mal ganz einfach, liegen? Und wer soll den Finger am Knopf haben?
In Brüssel.
Und genau.
Borrell.
Und
Ursula von der Leyen.
Selbst wenn es so wäre, dass die EU irgendwie ein Nukleardispositiv hätte, ein eigenes, was sozusagen, dann können wir auch gleich, weil es ja auch sehr leicht zu machen ist, die europäische Armee auch schnell einführen. Ja, das geht sicher innerhalb weniger Wochen. Aber selbst wenn es so wäre, wäre ja die Frage, wie kann man eine glaubwürdige Abschreckungsdrohung formulieren in diesem Staatenverbund, wo es eben diese Entscheidungsstruktur nicht gibt. Ja, es gibt ja nicht umsonst in den USA diese sorgenvolle Diskussion, was passiert, wenn Trump wieder da der Alleinentscheider ist, weil er eben alleine entscheidet über den Einsatz dieser Atomwaffe. Und das hat in dieser perversen Welt der nuklearen Grammatik eben den Vorteil, dass der dem Gegenüber eben signalisieren kann, das ist meine Drohung an dich, deinen Erstschlag definitiv vergelten und ich kann es auch, weil ich die Kapazitäten dazu habe. Und deswegen nach dieser Logik lässt das Gegenüber eben von diesem Erstschlag ab. Und das kann die EU, so wie sie existiert, schlichtweg einfach nicht darstellen und das können wir auch nicht irgendwie über Nacht der EU sozusagen draufhelfen. So, deswegen ist die EU-Atombombe Quark, von Anfang bis Ende. Was kann man machen? Man kann, die Briten lasse ich jetzt mal außen vor, wegen bestimmten Eigenheiten deren Arsenals, man kann sich mit den Franzosen ein bisschen mehr zusammenraufen. Haben wir alles schon tausendmal irgendwie erzählt im Podcast. 2020 gab es das Angebot von Macron, darüber mal zu sprechen. Jetzt hat er kurz, nachdem er die Türklinke da in die Hand genommen hat, die Tür noch einen Spalt weiter aufgemacht, als er in Schweden gesprochen hat vor ein paar Wochen. Und meine Überlegung wäre jetzt zu sagen, der Moment ist gekommen, da mal den Fuß in die Tür zu stellen und tatsächlich, vielleicht passiert das auch schon, ich weiß es nicht, mit den Franzosen sich zu unterhalten und zu fragen, was schwebt euch vor? Und was den Franzosen vorschwebt, ist erstmal uns zu erklären, dass wir keine Ahnung von nichts haben. Ja, und das müssen wir dann auch einfach akzeptieren, weil da ist auch was dran. Die werden uns erstmal belehren, ja. Und dann ist halt die Frage, wie man sich da zusammentun kann.
Reicht
kann man vielleicht
denn das aus?
Nein, 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 nein. Jetzt kommt der springende Punkt. Man könnte mal so ein Stationierungsabkommen machen oder so, ne? Ähnlich wie mit der nuklearen Teilhabe in der NATO, dass man sagt, die haben eine Staffel Rafale und diese Rafale tragen Marschflugkörper, da sind Nuklearsprengkörper mit verbunden und die stationieren sie jetzt halt mal irgendwie in Deutschland, dann übt man zusammen und so weiter und so fort. Wäre das ein Ersatz für die nukleare Teilhabe? Nein. Würde es die nukleare Teilhabe, so wie sie heute existiert, auch nur ergänzen? Nein. Sage ich das alles gerne? Nein! Ja, ich kann mich noch erinnern, nicht lange ist es her, da war ich dafür, dass wir die nukleare Teilhabe abschaffen. Aber das sind eben die Zeiten, in denen wir jetzt leben. Und warum ist das, was die Franzosen haben, nicht geeignet? Weil es strategische Waffen sind.
Genau.
Ja, die sind dazu da, militärische Knotenpunkte, die Nervenzentren des Gegners mit großen Schlägen zu zerstören, wirtschaftliche, politische und militärische. Und genau das, was die nukleare Teilhabe macht, kann man damit eben nicht machen. Und was macht die nukleare Teilhabe? Die macht eine Abschreckungsdrohung auf dieser Gefechtsfeldebene. Wenn eben zum Beispiel das Baltikum angegriffen würde und Russland würde doktringemäß tatsächlich 6 Gefechtsfeldwaffen einsetzen, um sich den Weg freizuschießen auf eine der baltischen Hauptstädte, dann ist im Grunde die einzige Möglichkeit, das abzuschrecken, zu sagen, wir könnten auf gleicher Ebene vergelten. Und das verhindert das. Wenn man nur hier oben zurückschlagen kann und im Grunde drohen muss, macht ihr was irgendwie in Estland, bombardieren wir Moskau, wohl wissend, dass dann Paris verglüht, ist doch klar, dass diese Drohung nie ausgesprochen würde. Und wenn, dann wäre sie nie glaubwürdig. Und das weiß der Kreml natürlich. So, und ich hoffe, also dass das klar geworden
Alternative.
Ist. Es ist keine genau, Alternative. Richtig. Also
und, die Franzosen brauchen taktische Atome.
Genau. Wir könnten uns eine Alternative bauen.
Ja, aber, aber das wäre der Punkt. Nicht lachen, das ist die schreckliche Ableitung. Ich meine, nur nochmal, ich bin 20 Jahre rumgelaufen, habe gesagt, Rüstungskontrolle abrüsten, weg mit diesen Nuklearwaffen. Und jetzt sitze ich hier und sage im Grunde, wenn man es konsequent zu Ende denkt, ja, muss man sich mit den Franzosen an den Tisch setzen und sagen, wie bauen wir euer Nukleardispositiv aus? Das ist alles nicht schön.
So, aber jetzt kommt wieder der Punkt, Asymmetrie der Zeit. Das dauert lange.
Absolut.
Also nicht und das nur nicht die Tatsache, Kohle. Dass es richtig viel Geld kostet, sondern das ist dann auch nicht im, keine Ahnung, März 2025 verfügbar.
Lass mich raten, also das dauert wieder, so wie FCAS?
Ja, ungefähr so. Und dann muss man das Ganze verstehen und beüben und machen. Wir kommen wieder in das Problem Asymmetrie der Zeit.
Ja.
Und dann haben wir natürlich noch ein anderes Problem. Dann haben wir Wahlen, Präsidentschaftswahlen 2027
in Frankreich.
Sieht nicht schlecht aus wie für Frau Le Pen, die bereits angekündigt hat, dass mit ihr dieser ganze Spuk ohnehin nicht zu machen ist.
Darf ich? Also das Erste, was mir schon noch wichtig ist, ich finde, wir haben das jetzt vielleicht ein bisschen zu lächerlich gemacht, was für unsere Podcast-Hörer vielleicht verständlich ist, aber gerade weil das hier auch eine Fernsehaufzeichnung ist, ist es mir schon wichtig, diese Idee der europäischen Nuklearwaffe, ne? Ich halte davon nichts, aber es gibt erstaunlich an sich kompetente Leute, die diese Idee mehrfach schon in den Medien vorgebracht haben. Deswegen finde ich es wichtig zu sagen, es gibt sehr gute Gründe, die Frank ja auch aufgezählt
hat. Frank hat es nie gesagt.
Das ist richtig. Ich meinte auch nicht Frank. Nein, aber mir ist es nur einfach wichtig.
Sie meinte kompetente Leute.
Thomas hat es auch nie gesagt.
Ich will nicht, dass das so ins Lächerliche geht nach dem Motto, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ich meine, man kann es sich überhaupt nicht vorstellen, dass es eine EU-Atombombe geben könnte. Aber ob der Tatsache, dass eben, wie gesagt, auch Politiker, von denen man es jetzt nicht unbedingt erwartet hätte, diese Idee ins Spiel gebracht hat, ist es schon wichtig, einfach...
Also ganz ehrlich, wer denn außer Katharina Barley?
Nee, ich glaube, sie denkt an Joschka Fischer, oder?
Danke.
Ah.
Wir hatten beides. Also wir hatten Katharina Barley, wir hatten Joschka Fischer. Ich möchte jetzt niemandes in die Wort legen.
Ah, Herr Friedmünkler hat es auch erwähnt in einem Interview.
Und das waren die rotierenden Atomkoffer, ne?
Genau, das war der wandernde Atomkoffer.
Macht deswegen trotzdem keinen Sinn?
Nein, absolut nicht. Es macht überhaupt keinen Sinn. Ich will keine Lanze brechen für die Idee. Ich möchte nur noch mal ganz klar machen, gerade den Fernsehzuschauern, die das vielleicht gelesen haben und die sich vielleicht gedacht haben, ähnlich wie mit der europäischen Armee, hey, könnte doch sein, dass Leute wie wir nehmen das ernst im Sinne von, diese Vorschläge sind in der Welt, aber wir sagen aus folgenden Gründen, und die hat Frank gesagt, deswegen will ich sie nicht wieder aufzählen, aus folgenden Gründen kann das nicht funktionieren. Zweiter Punkt, also diese nukleare Teilhabe à la Française, ich finde halt schon, dass es sich lohnt, das zu besprechen, idealerweise möglichst hinter verschlossenen Türen. Und der Punkt ist doch, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir uns was komplett Neues ausdenken können. Weil die nukleare Teilhabe, die sich die NATO ausgedacht hat, die ist ja auch einmalig. Und niemand sagt, dass wir das irgendwie genau wieder so machen müssen. Niemand sagt, wir fangen jetzt an, französische Atomwaffen irgendwie in Deutschland zu stationieren oder so. Das heißt, jetzt ist der Moment eben zu sagen, wir diskutieren über all diese Dinge, inklusive von mir aus eben auch taktische Atomwaffen für Frankreich. Ich mache mir das nicht zu eigen. Ich will nur sagen, niemand hält uns davon ab, Dinge jetzt wirklich neu zu denken, ob der Tatsache, dass wir eben Zeitenwende eine neue Situation haben. Und ich finde, die Debatte müssen wir haben. Ganz ehrlich, Macron war extrem vorsichtig. Also das war eigentlich sehr un-Macron. Er hat sehr vorsichtig einfach nur gesagt, wir können da mal drüber reden. Er hat keine großen Vorschläge gemacht. Das ist alles sehr, sehr auf niedrigem Niveau. Aber die Debatte lohnt es sich zu haben. Die muss nur, letzter Satz, extrem gut nach außen kommuniziert werden. Weil die allergrößte Gefahr, die ich da sehe, ist, wir kreieren irgendwie den Eindruck, also wir in Europa, als würden wir da was aufbauen, was dann irgendwie als Ersatz für die nukleare Teilhabe in der NATO agieren könnte. Und stehen plötzlich mit nichts da, weil das eine noch nicht da ist und es vielleicht auch gar nicht sein könnte und das andere auch deswegen verschwindet.
Ja, aber das ist ein realistisches Szenario, dass Absolut. Das eine schon weg ist und das andere noch nicht da ist.
Ja, also, aber der Punkt ist, man sollte das eben nicht noch befördern. Ja. Und ich meine, fürs Protokoll, Nuklearwaffen sind schreckliche, menschenverachtende Waffen, die eine existenzielle Gefahr für die Spezies Mensch darstellen, die wir abschaffen sollten. Aber bis dahin müssen wir halt diese Diskussion leider führen. Und ich finde,
und dass ausgerechnet Frank das sagen muss, der eben die letzten Jahrzehnte sich damit beschäftigt hat, den ersten Teil zu sagen und zu sagen, wir müssen sie abschaffen. Das
hat schon seinen Grund, dass ich Magenentzündung habe. Jedenfalls, dein erster Punkt ist tatsächlich wichtig. Man muss es als ein Symptom begreifen.
Ja.
Dass es plötzlich so viele Leute gibt, auch ernstzunehmende Leute, die bestimmt etwas tiefer in der Materie drin sind als jetzt x-beliebige Europaparlamentarien X, ja.
Bei denen wir uns schon mal entschuldigen. Nein, ihr macht gute Arbeit.
Nein, alles
aber
super, weitermachen, ja. Aber es ist ja klar, das ist halt auch eine komplexe Materie.
Ja.
Die kann man sich tatsächlich nicht schnell auf einer Zugfahrt mit so einem 3-Seiten-Briefing-Papier drauf schaffen. Ist wirklich so. Insofern, das ist jetzt überhaupt nicht wertend gemeint. Aber die Tatsache, dass es Leute gibt, die diese Dinge jetzt ventilieren, ist ein Ausdruck davon, dass wir eben in diesen Nöten stecken. Und deswegen ist ja eigentlich im Prinzip so unsere Dienstleistung, ein bisschen Substanz da dran zu packen und zu sagen, was ist realistisch, was kann man vielleicht verfolgen und was ist dann davon zu erwarten und was vielleicht eher nicht. Aber geführt werden muss die Debatte, leider.
Da wir langsam zum Ende unserer Zeit kommen, ich möchte noch ein Szenario kurz einwerfen, über das irgendwie eigentlich gar nicht geredet wird, was aber mir sehr aktuell scheint. Vor dem Hintergrund Israel-Iran, die jüngsten Auseinandersetzungen, Krieg ist es zum Glück noch nicht. Insbesondere der Großangriff Iran am vergangenen Wochenende, in der vergangenen Nacht, soweit man weiß, nicht offiziell bestätigt, Nadelstich-Vergeltungsaktion der Israelis. Und wenn man sich anschaut, bei dieser großen angelegten Aktion des Iran mit mehreren hundert Drohnen, Raketen, Marschflugkörpern, haben ja nicht nur die Israelis die abgewehrt, nicht nur einige arabische Nachbarstaaten, sondern auch Großbritannien und Frankreich. Und wer war nicht dabei? Das Land, was immer wieder sehr demonstrativ sagt, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Ich will jetzt gar nicht auf diese Details dieses Krieges, diese Auseinandersetzung, wieso, und das schaffen wir auch gar nicht mehr. Ich stelle mir immer nur die Frage, was heißt es denn auf einer ganz praktischen Ebene, ist deutsche Staatsräson? Sehen wir deutsche Eurofighter, so wie wir britische Eurofighter gesehen haben, die dort eingesetzt werden?
Wenn du das Konzept wirklich ernst meinst, so wie Staatsräson zu verstehen ist, dann heißt es am Ende des Tages eine aktive Beteiligung zur Verteidigung des Existenzrechts des jüdischen Staates. Wenn man das Konzept Staatsräson wirklich so verstehen will, wie es...
Ja, aber wie muss man es denn verstehen? Es wird ja immer nur...
Es gibt nur so zu verstehen. Ich glaube, die Leute, die Angela Merkel das damals 2008 in die Knesset-Rede geschrieben haben, ja, die grämen sich heute noch und alle, die sozusagen danach sind. Weil das Konzept Staatsräson, das geht bis auf Machiavelli zurück. Das heißt letzten Endes, du bist bereit und du tust alles, um das Überleben deines Staates zu sichern. Das ist mit unseren liberalen Demokratien überhaupt nicht zu vereinbaren, erstens, weil es eigentlich auch bedeutet, du schränkst die Rechte deiner Bürger ein, und zwar bis zum geht nicht mehr, um das Überleben des Staates zu sichern. Also geht es darum, das Überleben des Staates zu sichern. Und wenn wir das Konzept ausweiten und sagen, Israel ist Teil der deutschen Staatsräson, dann sagen wir, die Existenzgefährdung Israels ist gleichzusetzen eigentlich auch einer Existenzgefährdung der Bundesrepublik Deutschland. Und damit müsste man, wenn man es logisch wirklich durchdekliniert, am Ende des Tages bereit sein, die Bundeswehr in Israel einzusetzen, wenn Israel einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt ist und es sozusagen dazu kommen könnte, dass der Staat Israel nicht mehr existiert. Dafür haben wir keinerlei Grundlage in unserem Grundgesetz und in all den Bundesverfassungsgerichtsurteilen. Also ich würde mich Fragen stellen, auf Grundlage von welchem Mandat soll das passieren?
Wer braucht überhaupt ein Mandat?
Nee, aber wir sind ja eine, die sagen, ja. Parlamentsarmee, wir brauchen ein Mandat. Wir brauchen ein völkerrechtlich belastbares Mandat. Das wird es so nicht geben. Ja, das kann nur eine Coalition of the Willing machen und das finden wir ja nicht gut.
Also
und
wir deswegen haben ja
glaube ich sozusagen, dass man das damals als ein wohlfeiles Konzept da rausgeschmissen hat, ohne sich, weil es 2008 nicht abzusehen war, dass es so eine Situation gibt wie jetzt. Und Angela Merkel hat es einmal gesagt 2008, dann hat sie es einmal wiederholt 2015 bei ihrer Abschiedstournee, auch wiederum in der Knesset. Und letzten Endes ist die Ampel jetzt damit konfrontiert, dass wir diesen Satz, Israel ist Teil der deutschen Staatsräson haben, jetzt in einer Situation, in der möglicherweise diese Situation, jo, jetzt ist mal gut, in der möglicherweise diese Situation so eskaliert, dass in der Tat die Existenz Israels auf dem Spiel steht. Und die Ampel kann es jetzt ausbaden, weil sie das Konzept weiterhin wie eine Monstranz vor sich herträgt.
Also der Punkt ist doch, die Monstranz, die nicht rechtlich unterlegt ist.
Genau,
richtig. Sollte sie rechtlich unterlegt werden?
Ich wüsste gar nicht, wie das aussehen sollte.
Du kannst ja keine Lex Israel schaffen,
ja.
Sozusagen als, genau. als Grundlage für einen Einsatz der Bundeswehr im Äußeren. Also du hast ja nur das Klassische, ich meine, jedes Bundesverfassungsgericht wird dir das um die Ohren hauen. Und daran müssen wir halt denken in dem deutschen Kontext, ja? Egal wie also, du dazu stehst.
Mit dem um die Ohren hauen, das haben wir am vergangenen Wochenende gesehen, mit der Eierei, das muss man ja so sagen. Die
Betankung?
Ja, also die Luftbetankung, habt ihr mitbekommen, ne?
Ja.
Also,
aber erklär kurz, mal.
Es war so, das Einzige, was Deutschland faktisch beitragen konnte, war oder wäre, muss man sagen, Luftbetankung von britischen oder französischen oder amerikanischen Jets gewesen, die eben im Abwehreinsatz gegen diese iranischen Flugkörper unterwegs waren. Da hat es dann Luftbetankung gegeben. Die Bundeswehr ist in Jordanien präsent in diesem Anti-IS-Einsatz und betankt da Flugzeuge der Anti-IS-Koalition, hat da zwei französische Flugzeuge betankt und da gibt es so ein leicht divergierende Erzählungen. Entweder die Deutschen haben einen Tankslot übernommen von jemandem, der eigentlich die betanken sollte und andere betankt hat, die dann in der Mission waren, oder die Deutschen haben die Franzosen betankt und wussten aber nicht, wo die Franzosen hinfliegen. Also so genau weiß man das.
Das ist die deutsche Tankraison wahrscheinlich.
Also es war nur das oberste Ziel zu sagen, wir haben mandatskonform gehandelt. Nicht, dass einer kommt und sagt, ihr Bösen, ihr habt was gemacht, was ihr rechtlich gar nicht dürft.
Da hätten wir das wäre nicht meine Frage gewesen. Hätten wir in dem Moment helfen können?
Ja.
Erstens praktisch, zweitens rechtlich?
Praktisch ja, rechtlich nein.
Praktisch ja mit den Schiffen im Roten Meer im Houthi-Einsatz.
Naja, die waren, da ist unklar, die waren ein bisschen außerhalb dieses Bereichs, okay. Der da.
Was hätten wir denn machen können?
Flugzeuge betanken und zwar sagen, Amis, Franzosen, wer auch immer vorbeikommt, ihr fliegt iranische Raketen abschießen, wir haben Sprit für euch.
Kann ich mal nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf die Sache werfen? Wir diskutieren ja jetzt im Grunde dieses Delta, was sich auftut zwischen diesem wahnsinnig bedeutungsschwangeren Konzept Staatsräson und dem, was wirklich möglich ist. Und im Grunde konstatieren wir, das, was wirklich getan wird, ist unter dem, was man erwarten würde. Und es ist so ein bisschen die Frage, wie weit geht denn die Solidarität mit Israel? Das ist eine Diskussion. Eine andere Diskussion, die eine ganz andere Perspektive darauf schlägt, ist, deutsche Staatsräson-Diskussion interessiert an dieser Stelle gar nicht, sondern da sind wir aus Perspektive vieler, vieler, vieler Länder im globalen Süden sowieso schon solidarisch mit Israel. Und das wird dann natürlich angesichts der Vorgänge in Gaza hochkritisch gesehen und spielt in das rein, was wir in den ersten paar Minuten diskutiert haben, nämlich in die Erosion der liberalen Weltordnung. Weil das natürlich genau der Vorwurf der doppelten Standards ist, die für die liberale Weltordnung und für den Westen, was auch immer das ist, sozusagen das wesentliche Problem darstellen.
Und das
wir stellen uns da aus Sicht ganz vieler Länder, auf Seiten Israels. Ich bewerte das nicht, sage das jetzt, ne? Nur ich rekonstruiere das
Argument. Du musst aber auch zum Schluss kommen, weil unsere Sendezeit.
Wir stellen uns auf deren Seite und decken da im Prinzip Verbrechen, die wir an anderer Stelle kritisieren. Und das sehen sehr viele sehr kritisch. Und das zeigt, wie groß die Spannbreite in dieser Debatte insgesamt
ist. Und wir haben die Staaten verloren, wo wir uns lange drum bemüht haben, dass die den russischen Angriffskrieg verurteilen. Das sind die gleichen Staaten, die jetzt uns die Doppelmoral vorwerfen.
Ich hatte in den letzten paar Tagen sehr viele Diskussionen mit Briten und mit Franzosen. Und die Frage, die ich gestellt habe, ist, sag mal, ob der Tatsache, dass ja der israelische Krieg in Gaza so kontrovers gesehen wird, gerade in euren Ländern, also in London, in Paris haben wir ja Proteste etc., ich sehe das auch an meiner Uni in Paris, wie ist das denn eigentlich? Wie wurde denn darauf reagiert, dass ihr, Frankreich und Großbritannien, aktiv an der Verteidigung Israels mitgewirkt habt hier? Und die Antwort, die aus beiden Ländern ganz klar kam, war, ist überhaupt kein Thema. Denn hier geht es eben nicht um irgendwie einen Angriff aus Gaza oder um den Gaza-Krieg, sondern einen Angriff aus dem Iran und, ganz wichtig, einen Angriff auf letztendlich die Stabilität in der Region. Und deswegen wurde weder in Frankreich noch in Großbritannien in irgendeiner relevanten Art und Weise das Argument gemacht, ihr helft hier Israel und solltet das nicht tun. Deswegen bin ich nicht davon überzeugt, dass dein Argument mit dem globalen Süden, wir haben den globalen Süden in dieser Hinsicht eh schon verloren. Aber ich will nur sagen, was den spezifischen Angriff angeht, den iranischen Angriff auf Israel, ich glaube, dass genug Akteure in der Welt wirklich Sorge haben, berechtigterweise, vor einer Eskalation, vor einem Flächenbrand im Nahen Osten und dass diese Aktion des Abfangens, die ja eben auch von Jordanien und anderen geholfen wurde, dass die letztendlich einfach richtig und gut war.
Ja, ich glaube, es ist
das
halt...
Es war mir nur wichtig, den Punkt noch zu machen.
Es ist halt einfacher, sich mit den Palästinensern zu solidarisieren, als mit den Mullahs im Iran. Ich glaube, das ist so ein entscheidender Punkt.
So. Ich glaube, auf das Thema werden wir sowieso nochmal zurückkommen müssen, in welcher Form auch immer, also in welcher Facette auch immer. Aber ich würde sagen, wir machen die Sicherheitshinweise.
Sicherheitshinweis.
Wer fängt an?
Ich habe Angst anzufangen. Weil
du hast Angst anzufangen?
Ich bin noch nicht so weit.
Carlo hat so scharf mich gewarnt vorher.
Fang einfach mal an und wir stoppen die Zeit.
Ja, im Grunde ist es auch passend, weil ich anschließe an den Sicherheitshinweis von Rieke von letzter Woche, wo es ja um das ging, um dieses angebliche israelische Battle-Management-System Lavender in Kombination mit Where's Daddy. Und ich will das jetzt im Grunde einfach nur noch mal mit was anderem zusammenpacken, was wir auch beobachten und auf ein bisschen so diese globalere Ebene heben. Also tun wir mal so, als ob es Battle-Management-Systeme, man nennt die Dinger so, Einsatzführungssystem wäre wahrscheinlich der deutsche passendere Begriff an der Stelle.
Führungs- und Waffeneinsatzsystem.
Tun wir mal so, es gäbe solche Systeme, die in sehr kurzer Zeit enorme Mengen an Zielen generieren und die dem Menschen präsentieren. Was da passiert, ist, dass diese Teile im Grunde die erste Hälfte der sogenannten Killchain abarbeiten. Killchain ist Find, Fix, Track, Select, Engage. Ja? Also das ist das, was immer passiert, wenn ein Ziel bekämpft wird. Und diese Systeme helfen beim Finden, Fixieren und Verfolgen von Zielen. Und wenn die eben quasi dann 20.000 Ziele dahinlegen und sagen, Mensch, entscheid mal ganz schnell. Ja? Und der Mensch hat überhaupt gar keine Vorstellung mehr vom wo, wer, was, warum, mit was passiert hier eigentlich, dann passiert im Grunde das, was wir in der Fachwelt schon seit 15 Jahren diskutiert haben, nämlich dass im Grunde in diesem Mensch-Maschine-Verhältnis die menschliche Kontrolle verloren geht. Und gleichzeitig, das ist das, was ich jetzt mal quasi hier zusammenbinden will, sehen wir, dass zum Beispiel auf russischer Seite es Loitering Munitions gibt, also habe ich jetzt gelernt von den Österreichern, eine Bummelmunition, also Munition, die quasi so rumbummelt und rumhängt und auf Ziele wartet, die man in der Vergangenheit auch von Menschen im Grunde, ich sag's vereinfacht, ferngesteuert hat. Und weil eben die elektronische Kampfführung so massiv ist in der Ukraine und die Systeme gestört werden, sind die Russen hingegangen und haben bei der Lancet 3, da ist ein Nvidia-Chipsatz drin, der kann das so ein bisschen, KI-Edge-Computing, haben sie eben ein automatisches Zielerfassungssystem quasi per Software-Update da reingeschossen. Das heißt, dieses Teil fliegt jetzt und irgendwann verliert man damit den Kontakt. Aber die Russen denken sich, macht ja nichts, weil dieses Teil guckt halt einfach nach Zielen und sagt, ah, das sieht aus wie ein Panzer und dann stürzt es sich da rein. Und was ist da jetzt passiert, haben wir ja gerade gelernt, die Killchain. Da ist passiert, dass der hintere Teil der Killchain automatisiert wurde. Also weg vom Menschen hin zur Maschine delegiert. Dieses Ding macht Selection and Engagement, Ziel, Auswahl und Bekämpfung. Mit Ansage.
Irgendwie klappt das immer nicht mit den Getränken.
Will sagen, Im Grunde beobachten wir an allen Punkten, wo wir gerade hinschauen, genau das, was in der Fachliteratur vor 10 Jahren vorhergesagt wurde. Wir werden Automatisierung erleben auf allen Ebenen der Killchain und das Ergebnis wird sein, dass wir als Menschen nicht mehr vernünftig eine Kontrolle haben darüber, wo, wie, wann Waffengewalt ausgeübt wird. Also für mich aus meiner eigenen Beschäftigung mit der Materie heraus eine wirklich, oh Wunder, negative Entwicklung, die ich da beobachten muss.
Das waren deine 1 Minute 30.
1,29, denke ich. Punktlandung. Okay. Carlo guckt nur.
Böse guckte. Mein Sicherheitshinweis ist, dass der polnische Premierminister Donald Tusk angekündigt hat, dass Polen der European Sky Shield Initiative beitreten will. Und das ist insofern eine Überraschung.
Szenenapplaus für Polen.
Unsere Hörer und Hörerinnen kennen das Thema European Sky Shield Initiative, diese von Deutschland angestoßene Initiative, verschiedene Flugabwehrsysteme in Europa zu beschaffen, also Arrow 3, Iris-T, Patriot. Bisher fehlte Polen als eins der größten und wichtigsten Länder, also bisher, ich glaube, 21 Mitglieder hat European Sky Shield Initiative bisher. Und Polen kommt jetzt wohl dazu. Das ist aus verschiedensten Gründen sehr, sehr erstaunlich. Die haben nämlich eigentlich auch andere Systeme schon im Einsatz. Und das war so ein Grund, warum die das nicht machen wollten. Tusk hat jetzt wohl gesagt, das ist dann zusätzlich, also komplementär und wird nicht ausgetauscht. Das wird sich noch irgendwie zeigen. Aber es ist auch insofern erstaunlich, als dass der polnische Präsident Duda das extrem kritisiert hat und quasi gesagt hat, das ist hier irgendwie so eine deutsche Business-Initiative und da sollten wir nicht mitmachen. Also eine Entwicklung, die ja ich jetzt erstmal so nicht erwartet hätte und die natürlich in Paris nicht wahnsinnig für Begeisterung gesorgt hat. Paris ist ja kein großer Fan von dieser European Sky Shield Initiative und ist auch eben jetzt eins der ganz wenigen großen Länder, die nicht dabei sind. Es scheint wohl so, letzter Satz, dass Tusk auch deswegen da seine Meinung vielleicht geändert hat oder sie zumindest so gefasst hat, eben in dem Kontext des iranischen Angriffs aus Israel, weil er richtigerweise gesagt hat, so einen Angriff könnten wir nicht abfangen. Und gleichzeitig sehen wir, dass es Möglichkeiten gibt, sie abzufangen und die sollten wir beschaffen und das machen wir eben im Rahmen dieser European Sky Shield Initiative. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt, aber also für Deutschland sicherlich erstmal gute Nachrichten, dass dieses Projekt dermaßen verfängt, dass jetzt eben auch Polen mit dabei ist.
Wir bleiben bei Beitritten. Mein Sicherheitshinweis ist, diejenigen, die so meine vergangene Arbeit kennen, wissen, dass ich lange Zeit sehr viel im Bereich NATO-Partnerschaften was gemacht habe, sowohl praktisch für die NATO als auch akademisch.
Ja, du bist schuld.
Ich bin unter anderem mitschuld an der Reform des Systems, ja. Ich fand sehr interessant, dass gestern die Nachricht kam, dass der neue argentinische Präsident, der ein sehr balancierter, ausgewogener
Stable Genius Nummer 2
ruhiger Mann ist, dass der angekündigt hat, dass er der NATO Global Partnership Initiative beitreten will. Und es ist deshalb interessant, nicht nur, weil jetzt die Möglichkeit besteht, dass man NATO-Seminare in Buenos Aires macht, weil das eine schöne Stadt ist.
Nein. Ah, jetzt alles klar.
Ich dachte eher Falklandinseln, aber...
Malvinas, meinst du?
Ja, was da... Also ist schon eine Frage, oder?
Nee, ist ja keine Frage.
Nee, keine Frage. Islas Malvinas.
Das spielt da keine Rolle. Nein, das ist...
Das sprechen wir gleich mit Gin & Tonic.
Das ja. ist... Ja, die kriegen ja keinen Artikel 5. Wenn Sie jetzt dann mit einschalten. Darf ich jetzt meinen Sicherheitshinweis weiterführen? Das wäre nett, danke. Das ist deshalb von Interesse, weil es wirklich die Abkehr Argentiniens von der bisherigen Politik, sich auf die BRICS zu konzentrieren, bedeutet. Also die Argentinier sind ja schon raus aus der BRICS, aber sozusagen mit der Bitte, jetzt NATO Global Partner zu werden, ist das natürlich wirklich eine Annäherung an den Westen, an die von den USA geführte Allianz. Darum geht's dem Milley ja auch, es geht um die USA. Und das finde ich schon interessant. Wer ist sonst noch Mitglied in der Global Partnership? Das sind so Staaten wie Australien, Kolumbien, Irak, Japan, Mongolei, Neuseeland, Pakistan, Südkorea. Und letzten Endes ist die so angelegt wie die Partnership for Peace. Also man kann dann individuell mit der NATO bestimmte Kooperationsprogramme vereinbaren, die auch sozusagen in das harte Militärische gehen. Also Manöver, Übungen und so weiter und so fort. Es kann also sein, dass wir demnächst in Mittel- und Zentraleuropa auch ein paar argentinische Fallschirmjäger rumhüpfen sehen.
Oder umgekehrt
bei irgendwelchen NATO-Übungen.
Das deutsche Heer durch die Anden fährt.
Aber das Wichtige dabei ist halt sozusagen diese Abkehr von dem eher unter früheren Präsidenten betriebenen Kurs mit Blick auf BRICS, mit Blick auf Russland, China und so weiter und so fort.
Ich frage jetzt nicht, ob wenn die USA aus der NATO austreten, ob das dann bleibt mit Argentinien. Aber
da geht Milley aus der NATO auch raus. Also er befragt dann seinen Hund, den hat er ja 4-mal geklont. Und wenn der halt sozusagen in die entsprechende Richtung bellt, dann ist er raus aus der Global Partnership.
Gut, also mein Sicherheitshinweis ist mehr down to earth. Be careful what you pray for. Die Heeresflugabwehrtruppe wird wieder aufgestellt. Jetzt.
Darf ich mal ganz kurz was sagen? Also es wurde geklatscht, als Rieke gesagt hat, Polen ist dieser Sky-Shield-Initiative beigetreten. Es wird geklatscht, weil die Heeresflugabwehr wieder
aufgestellt wird. Es zeichnet sich ein Muster ab.
Leute, vor 5 Jahren wäre das echt undenkbar gewesen. Szenenapplaus wie, ja, wir kriegen wieder Heeresflugabwehr. Ja!
Unglaublich. Die Leute wollen irgendwas, was die Sachen abschießt, die auf sie zufliegen. Das kann man nur nachvollziehen.
Ja. Trotzdem natürlich mit aller Vorsicht, ehe jetzt die ersten Fragen kommen, wie sieht das Barrettabzeichen aus? Auf die Frage warte ich jetzt. Aber prinzipiell, es wird sehr interessant, weil es wird nicht wie vor, ja, wann war es? 2012 wurde sie aufgelöst. Die Geparden waren schon 2010 ausgemustert worden. Es wird jetzt eine interessante Mischung geben mit Sky Ranger auf Boxerbasis fürs Heer, für den Nächstbereich. Und Iris-T, SLM für die Luftwaffe, für den Nahbereich oder Medium Range, wie es genannt wird. Und die beiden müssen dann zusammenarbeiten, Heer und Luftwaffe. Und es wird nicht alles dem Heer gehören. Es wird ohnehin dauern. Die ersten 18 Sky Ranger sind bestellt. Der erste Prototyp soll Ende dieses Jahres kommen. Aber, Obacht, angekündigt ist die sequentielle Aufstellung bis 2028. Also, wir haben noch viel Zeit.
Noah. Und Gebhard Zatze wird Kommandeur dieser Brigade.
2028. Ja, das waren die Sicherheitshinweise.
Sicherheitshinweis.
Dann bleibt mir jetzt nur, mich zu bedanken bei diesem Publikum, das an den passenden und unpassenden Stellen geklatscht hat. Vielen Dank.
Heeresflugabwehr. Ja!
Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, so ist jetzt richtig. Die Bayern bringen mich da völlig aus dem Konzept mit ihrem Genderverbot. Danke an unsere Patrons. Danke an den Kupfersaal. Wir finden das eine geile Location.
Ja, bisschen heiß, aber echt geil.
Schön warm, meinst du?
Ein bisschen heiß.
Danke an Phoenix, die das Ganze in Farbe ausstrahlen werden am Sonntag.
Dass wir das nochmal erleben dürfen, Thomas. In Farbe mit Ton.
Danke an Fanny, die wie immer die tolle Post-Production machen wird. Ja, ansonsten gilt wie immer, wenn ihr mögt, schenkt diesem Podcast ein paar Sterne. Einen mehr, als es bei Generalen gibt, also 5. Wenn ihr eine nette, informative, zustimmende Bewertung schreibt, dann hilft das anderen Leuten, diesen Podcast zu finden. Und mehr gibt es an der Stelle eigentlich nicht zu sagen. Mit dem Publikum reden wir jetzt noch ein bisschen, aber ansonsten an dieser Stelle sagen Tschüss, Thomas Wiegold,
Ulrike Franke,
Frank Sauer,
Carlo Masala.
Tschüss.
Tschüss.